Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das Land der Dichter und Denker und die Wegwerfgesellschaft. Wir sprechen über den Katalog, den Zettelkasten der Berliner Staatsbibliothek, der vernichtet werden soll. Und wir hören von denkmalgeschützten Gebäuden, die jedes Jahr dem Bagger zum Opfer fallen. Das Schwarzbuch Denkmalschutz dokumentiert die wichtigsten Abrisse. Dann gibt es aber auch zwei Themen mit positiver Grundierung. Die Longlist nämlich für den Deutschen Buchpreis, die heute vorgestellt wurde. Und die neuen Schiedsgerichte für NS-Raubkunstfälle, die ab Dezember hoffentlich zu mehr gerechten und fairen Lösungen führen. Die Jury des Deutschen Buchpreises hat aus 229 Titeln die aus ihrer Sicht 20 besten deutschsprachigen Romane des Jahres ausgewählt. Auf dieser Longlist folgen dann am 16. September die Shortlist mit 6 Romanen und zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse dann am 13. Oktober wird die Preisträgerin oder der Preisträger feststehen für den deutschsprachigen Roman des Jahres 2025. Seit 2005 übrigens gibt es diesen Preis. Zu mir ins Studio gekommen ist unsere Literaturkritikerin Wiebke Poromka. Sie haben, Frau Poromka, die schöne Aufgabe, uns in den nächsten Minuten diese 20 Titel so ein bisschen einzuordnen. Wir können die Liste ja wie eine Excel-Tabelle nach unterschiedlichen Kriterien sortieren. Ganz klar beginnen wir mit den Autorinnen und Autoren. Wen kennt man nicht? Wer ist in dieser Mischung, ja, prominent, wer ist da eher unbekannt?
Ja, das sind in der Tat bekannte Namen, darunter Michael Köhlmeier ist nominiert mit Die Verdorbenen. Das ist ein Roman, der vor allem so eine große Reflexion über das Böse ist. Und Feridun Saimoglu ist auch nominiert. Sohn ohne Vater heißt sein Roman. Das ist eine Geschichte eines Sohnes, wahrscheinlich sehr autobiografisch grundiert, der probiert zur Beerdigung seines Vaters in die Türkei zu kommen, aber leider Flugangst hat. Auch ein bekannter Name ist Annette Gröschner. Sie ist nominiert mit dem Roman Schwebende Lasten. Das ist eine Autorin, die kennt man ja so seit Jahren als eine Art Archäologin Ostdeutschlands, ostdeutscher Geschichte, ostdeutschen Alltags. Und die hat jetzt einen Roman geschrieben über ihre Heimatstadt Magdeburg und erzählt das Leben einer Frau, das sich so im Grunde über das ganze 20. Jahrhundert erstreckt und erzählt natürlich auch von einem Einschnitt in die Magdeburger Stadtgeschichte, nämlich die Bombardierung zu Ende des Zweiten Weltkriegs, die ja große Teile der Stadt vernichtet hat. Das ist so, wenn ich das richtig sehe, noch nicht erzählt worden. Es gibt aber auch jüngere Autorinnen und Autoren auf dieser Liste, auch Debüts, beispielsweise Lina Schwenk mit Blinde Geister, eine Familiengeschichte, die in den 1950er Jahren einsetzt, oder eine recht klassische Dystopie etwa hat Fiona Sironitsch geschrieben, auch ein Debüt. Und der Titel ist relativ lang, der heißt Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft.
Sortieren wir die Liste vielleicht mal nach Themen, Frau Poromka. Gibt es denn Genresujets, bei der die Sortierung irgendwie auch helfen könnte?
Ich kann ja mal probieren, so ein paar thematische Klammern zu bilden, wobei man wirklich sagen muss, das ist eine ganz vielfältige Liste. Da kann man jetzt nicht sagen, diese Liste sagt, dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur für die und die Themen steht. Aber ein Thema, was man herausgreifen kann, ist das Thema Krankheit. Es gibt einen Roman beispielsweise von Jonas Lüscher, Verzauberte Vorbestimmung. Das ist ein Roman, der einerseits ganz grundsätzlich das Verhältnis von Menschen und Maschinen, von Mensch und Technik reflektiert in einem ganz großen Bogen über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und im Zentrum steht aber auch wiederum eine autobiografische Erfahrung. Jonas Lüscher gehört nämlich zu denjenigen, die in der ganz frühen Phase der Corona-Pandemie erkrankt sind. Er lag selbst ein paar Wochen im Koma. Das war also eine Zeit, in der man über diese Krankheit sehr wenig wusste, auch die Ärzte noch sehr wenig wussten. Und das erzählt er ganz eindrücklich, webt er sozusagen ein in diese ganz große Geschichte.
Das Thema Krankheit spielt auch bei Thomas Melle eine Rolle in dem Roman.
Ganz genau, das ist der zweite Roman, den ich auch nennen wollte, Thomas Melle. Den kennt man ja seit Jahren als einen der interessantesten, wichtigsten deutschsprachigen Autoren, aber auch als einen, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf, als einen der tragischsten. Thomas Melle leidet nämlich an einer bipolaren Störung und hat in seinem Roman Die Welt im Rücken, der vor einigen Jahren schon mal für den Deutschen Buchpreis nominiert war, auf der Shortlist stand, von dieser bipolaren Erkrankung erzählt. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern viele, die diesen Roman gelesen haben, und ich denke, auch Thomas Melle hat gedacht, und so schreibt er das jetzt auch in seinem jüngsten Roman wieder, Haus zur Sonne, dass er diese Krankheit, wenn nicht überwunden, so doch durch Medikamente eingehegt hat. Und leider ist das nicht der Fall gewesen. Und so erzählt er jetzt in diesem neuen Roman Haus zur Sonne eben davon, wie diese Krankheit, wie eine manische, zerstörerische, selbstzerstörerische Phase zurückgekommen ist.
Wir sprechen über die Longlist des Deutschen Buchpreises, Frau Poromka. Wir können diese Liste auch noch nach einem anderen Kriterium sortieren, und zwar nach dem Kriterium Verlage. Die kann man ja von groß bis klein irgendwie katalogisieren, das heißt von finanzkräftigen Verlagen bis zu Verlagen, die ja nicht so wirklich viel Geld haben. Wie sieht denn da die Sortierung aus?
In diesem Jahr überwiegen tatsächlich die größeren Verlage. Hansa, der Verlag Hansa hat relativ viele Titel auf dieser Liste. Penguin, Suhrkamp auch, obwohl Suhrkamp jetzt nicht so ein ganz großer Verlag ist. Aber wenn man jetzt schaut, welche ganz kleinen, unabhängigen Verlage sind dabei, dann ist das einmal der Bärenberg Verlag, dann ist es Woland und Quist und der österreichische Residenz Verlag. Wallstein könnte man vielleicht noch nennen. Das ist ein bisschen eine andere Gewichtung womöglich als in den vergangenen Jahren. Ich finde das aber auch nicht so ganz dramatisch, weil ich glaube, dass in den vergangenen Jahren schon ein Bewusstsein dafür entstanden ist bei der Jury und auch beim Publikum, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, auf diese kleineren Verlage zu schauen. Aber man kann so eine Liste natürlich nicht nach einem Quotenprinzip erstellen. Wenn es eben in diesem Jahr so ist, dass vor allen Dingen Hansa-Titel, also im Hansa-Verlag erschienene Titel, die Jury überzeugt haben, dann ist das so und dann muss man, und das hat die Jury ganz gewiss getan, muss man einmal auf diese dann fertige Liste, auf diese 20 Titel gucken und muss sich fragen, wollen wir das, stehen wir dazu, und wenn man das dann beschließt, dann ist das auch so.
Stichwort Jury, wir wissen natürlich nicht, wie die 7 Jurorinnen und Juroren abgestimmt haben, trotzdem selbstverständlich auch dazu eine Frage, Frau Poromka. Das ist ja ein Vorteil oder auch ein Nachteil, dass diese Jury jedes Jahr ausgewechselt wird. Da kann sich ja nicht so wirklich so eine Jury-Tradition herausbilden. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist genau, wie Sie gesagt haben, es ist Vorteil und Nachteil. Auf der einen Seite finde ich das sehr gut, dass sich eben immer wieder neue Jurorinnen und Juroren miteinander in die Diskussion begeben, weil natürlich haben wir alle unsere Kriterien, wir haben aber auch alle unsere Geschmäcker. Das heißt, dass es dadurch auch immer wieder neue Perspektiven mit ins Spiel kommen. Das finde ich sehr gut. Und so eine Jury hat natürlich auch eine gewisse Machtposition. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn dann nicht immer die gleichen Menschen diesen doch im Falle des Deutschen Buchpreises sehr präsenten literarischen Diskurs bestimmen. Es ist aber auch, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, es ist auch nicht ganz einfach, wenn man mit 7 Juroren oder Juroren zusammentritt.
Persönlichkeiten.
Nennen wir sie Persönlichkeiten. Ja, Lesenden oder Leserinnen und Lesern zusammentrifft. Und man muss sich ja erstmal auf das Leseverhalten und auch das Gesprächsverhalten der anderen einstellen. Das macht Spaß und das ist auch bereichernd. Das kostet aber Zeit. Und man muss ja eben sagen, diese Jury trifft sich zu ihren Diskussionsrunden, aber die trifft sich ja auch nicht 6 Wochen am Stück und hat sozusagen lange Zeit, sondern man muss auch vergleichsweise schnell dann in so einer Jury-Sitzung entscheiden. Wobei man, das muss man jetzt nicht, dass jetzt jemand denkt, das wird so ad hoc entschieden. Man ist natürlich per Mail und so weiter eigentlich über Monate im Austausch. Trotzdem ist es eine Herausforderung.
Und man muss natürlich dazu sagen, das sind nicht nur Kritikerinnen und Kritiker, die da drin sitzen, sondern auch Buchhändlerinnen zum Beispiel oder auch LiteraturwissenschaftlerInnen.
Ganz genau. Wobei man nicht den Fehler machen sollte, den man vielleicht leicht macht, dass man sagt, die Literaturwissenschaftler, die haben dann so das ganz ästhetisch avancierte, total inkommensurable, bringen die auf die Liste, und die Buchhändler, die wollen die Schmöker. Da bin ich ganz sicher und weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass es in der Regel nicht so einfach so zu kategorisieren.
Der Deutsche Buchpreis, heute die Veröffentlichung der Longlist. Wiebke Poromka hat uns diese Liste nach allen möglichen Kriterien durchsortiert. Frau Poromka, Dankeschön.
Sehr gern.
Jeder, der einigermaßen ambitioniert sammelt, muss irgendwann seine Objekte katalogisieren. Ganz gleich, ob das Briefmarken sind oder CDs, getrocknete Blumen oder Fotografien. Auch Gedanken, die passen in einen Zettelkasten. Wenn Institutionen sammeln, systematisch und das über Jahrzehnte, dann kommen nicht hunderte oder tausende Objekte zusammen, sondern Zehntausende, Hunderttausende. Bücher in Bibliotheken zum Beispiel. Heute im digitalen Zeitalter werden die Bestände selbstverständlich in Datenbanken erfasst. Früher gab es schlicht und einfach Karteikarten, die in Zettelkästen ein wunderbar funktionierendes Ordnungssystem gewährleistet haben. Nicht nur Institutionen haben großartige Zettelkästen angesammelt. Legendär sind zum Beispiel auch die Sammlungen von Arno Schmidt, Walter Kempowski oder Hans Blumenberg. Die Staatsbibliothek Berlin will nun große Teile ihres Zettelkatalogs zum Altpapier geben, makulieren, das ist der Fachbegriff. Sie werden einfach aus dem Verkehr gezogen. Die FAZ hat heute darüber berichtet und von einem drohenden Kahlschlag von historischen Dimensionen gesprochen. Was da verloren zu gehen droht, das möchte ich nun mit Markus Krajewski besprechen. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Basel und hat das Buch geschrieben Zettelwirtschaft, die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek. Herr Krajewski, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Wir sprechen über mehrere Millionen Karteikarten, die Bücher verzeichnen aus fast 500 Jahren in der Berliner Staatsbibliothek. Diese Karten sind selbstverständlich digitalisiert. Warum sind sie trotzdem auf Papier so wertvoll?
Nun, das hat sicherlich mindestens mal zwei Gründe. Zum einen ist es die Grundlage des Digitalisats, also konkret der Berliner Stabi-Katalog wurde in den 90er Jahren, ich war seinerzeit selber Student an der Humboldt-Universität, erinnere mich noch gut an diese Zeit, in den 90er Jahren digitalisiert und natürlich wurde eben diese Ansammlung unüberschaubar aus Papier und hölzernen Schubladen zur Grundlage genommen. In dem Falle wurden sie nach Ostasien verschickt und von Personen, die des Deutschen oder auch europäischer Sprachen nicht mächtig sind, minutiös abtippend in digitale Form gebracht.
Das ist der eine Grund.
Das ist der eine Grund und der andere Grund, es sind, man kann sagen, Monumente des Wissens. Es sind Monumente der Geschichtlichkeit von Informationen, denn diese Zettelkataloge von Bibliotheken, kann man sagen, sind kollektive Suchmaschinen. Ja, ohne die findet man kein Buch in der Bibliothek. Und das ist, seitdem es größere Büchersammlungen gibt, ja, zumindest für die abendländische Geschichte, kann man das sehr genau datieren. Ja. Seit 1548 gibt es diese Art von in kleine Papierschnipsel zerteilte Kataloge, die als eine Reaktion, als eine Antwort auf eine Informationsflut, auf einen Wissensüberschuss entwickelt wurde.
Sie sagen, es sind Monumente des Wissens. Das heißt also, es gibt zusätzliche Informationen auch ja, jenseits der reinen Titelerfassung.
Genau, also man muss sich diese Form der Retrodigitalisierung, ja, wie das zum Teil auch genannt wird, eben auch so vorstellen, dass das nicht etwa mit, man könnte sagen, High Fidelity, also mit dem höchsten Anspruch geschieht, alle Informationen, die auf diesem Papier über die Jahre, über die Jahrhunderte angesammelt worden sind, auch ins Digitale zu übertragen.
Das leuchtet unmittelbar ein, was Sie sagen, Herr Krajewski. Achim Bonte, er ist der Generaldirektor der Staatsbibliothek in Berlin und er ist auch Bibliothekar. Weiß er das nicht, wenn er jetzt vorschlägt oder vorhat, diese Zettelkataloge zu vernichten?
Doch, klar weiß er das. Und er wird natürlich auch vermutlich dann in einem Gespräch, was ich gerne mit ihm führen würde, verweisen darauf, dass es natürlich Formen gibt, in denen man dieses Buch zum Beispiel leicht online sich anschauen kann, ja, also mit einem Download. Aber da gibt es eben auch nicht jede Auflage davon. Ja, und manche Sachen gibt es dann auch nur auf Mikrofisch, also einer, man könnte sagen, zweifelhaften, weil temporären Speicherform, die anders als Papier, was wir ja noch in vergleichsweise gutem Zustand gelegentlich aus dem 17. Jahrhundert lesen können. Das ist bei Mikrofischen, also verkleinerten fotografischen Abbildungen von ehemals auf Papier gespeicherten Informationen, nicht mehr der Fall.
Jetzt sagt der Generaldirektor der Staatsbibliothek in Berlin, die Karteikästen würden mit etwa 100 Quadratmetern Fläche zu viel Platz beanspruchen. Was sagen Sie denn dazu, zu diesem Argument?
Das Argument leuchtet mir einerseits natürlich aus einer ökonomischen Perspektive ein. Es ist ja keine Frage. Jede Bibliothek hat immer schon mit Raumproblemen zu kämpfen. Aber aus einer, man könnte sagen, wissenstechnischen Perspektive halte ich das für ebenso zweifelhaft, weil nämlich, klar, sozusagen das Wissen braucht Raum, um zugänglich gemacht zu werden. Das hat große Vorteile, wenn man bedenkt, jetzt nehmen Sie sozusagen eine Recherche im digitalen Katalog, da finden Sie je nach Bildschirmauflösung, je nach Einstellung, wie groß das Fenster ist, dicht gedrängte Informationen. Und die sind aber nicht immer auf das Wesentliche reduziert, sondern zum Teil eben ausschnittshaft. Wenn Sie aber jetzt mit, sagen wir, großzügigerem Platzangebot eine Schublade rausnehmen können, dann die Zettel, die dort gut aufgereiht zu finden sind, gesichert meistens durch entsprechende Vorrichtungen, damit niemand das Ganze umstülpt und ein Chaos veranstaltet. Ja, Sie können aber blättern. Sie haben eine Übersichtlichkeit dadurch, dass Sie mit Ihren Fingern unterschiedliche Systemstellen festhalten können. Ja, Sie übersehen es im doppelten Sinne. Ja, all das sind wirklich ganz praktische Vorteile bei einer Recherche, die ja nicht immer nur zielgerichtet zu etwas führt, sondern die insbesondere für historisch Forschende auch den gelenkten Zufall ins Spiel bringen kann, ja, die durch etwas Überraschendes auf eine ganz neue Perspektive hinführt.
Jetzt hat Achim Bonte laut FAZ auch die Zettelkataloge der Staats- und Universitätsbibliothek in Dresden und der Universitätsbibliothek in Heidelberg auflösen lassen. Das klingt ja nach einer regelrechten Mission, der erfolgt. Gibt es da so zwei, vielleicht, wie soll ich sagen, Denkschulen, also Sie, der Sie sagen, das muss unbedingt erhalten werden aus den Gründen, die Sie genannt haben, oder jemand, der sagt, also das Digitalisieren geht vor und wir müssen einfach mit der Zeit gehen. Gibt es da so Schulen, so Richtungen?
Ja, also ich fürchte, es ist nicht die Avantgarde, wenn man heute argumentiert, dass das zeitgemäß sei, diese Originale, diese Unikarte ja, zu vernichten. Und ich kann nur dazu raten, vielleicht auch über Preußens Grenzen hinauszuschauen und zu sehen, was in Paris, was in Washington, was in Wien jeweils gemacht worden ist, um Unikarte zu sichern. Naja, in Washington zum Beispiel, in der Library of Congress, also der weltgrößten Bibliothek, finden Sie mit einer sehr ausführlichen Begründung dokumentiert, warum der Zettelkatalog immer noch im Gebrauch ist. Und zwar nicht nur einfach, sondern sogar mit einer Sicherungskopie, die nur allein für die Bibliothekare zugänglich ist. Die Argumente der Bibliothekare sind hörenswert und auch bedenkenswert. Die sagen nämlich, nur dort finden wir Hinweise auf spezielle Sammlungen, Zugehörigkeiten, die im Online-Katalog nicht mitgeführt worden sind.
Gibt es denn weitere Bibliotheken, renommierte Bibliotheken, die ihre Zettelkästen ja vernichtet oder abgeschafft haben?
Bei der Österreichischen Nationalbibliothek hat man das, man könnte sagen, als einen habsburgischen Staatsakt 1998 regelrecht inszeniert, als es darum ging, eben den sogenannten Nominalkatalog, der vom Jahr 1500 bis 1929 die Autoren festgehalten hat. Und diesen Katalog galt es eben aus den erwartbaren Argumenten, Raumnot ja, und so weiter, das Digitale ist besser, so schien es, den galt es zu verabschieden. Und das kann man sang- und klanglos versuchen, der Öffentlichkeit vorbei. Die Österreicher haben sich aber für eine andere Form entschieden. Sie haben dem einen regelrechten, ja, feierlichen Abschied gewährt in Form eines Ausstellungskatalogs, einer Ausstellung und ja, einem regelrechten Zeremoniell, mit dem dann auch fotodokumentarisch festgehalten, dieser Katalog aus den Hallen der Bibliothek hinausgetragen wurde. Nicht ohne ihn vorher zu digitalisieren, und zwar so zu digitalisieren, dass diese ganzen Bearbeitungsmerkmale weiterhin zugänglich sind, dass sie sichtbar sind. Also man hat ihn schlicht und ergreifend abfotografiert. Und auch das wäre das Mindeste, was es hier zu berücksichtigen gilt, denn der Berliner Katalog ist nicht irgendeiner. Also der ist nicht unmittelbar vergleichbar mit dem französischen oder mit dem amerikanischen, weil eben hier die deutsche Geschichte ihre ja, massiven Spuren hinterlassen hat. Wir haben hier ebenso auch Hinweise auf Provenienzen, wo die Bücher hergekommen sind. Wir haben aber auch Hinweise auf Enteignung. Ja, wir haben Hinweise auf Zensur, die einzelnen Titeln gleichsam verhängt worden sind. Ja, das ist etwas, was Sie, wenn es eben nicht im Online-Katalog zu finden ist, auf immer verloren ist.
Was glauben Sie, Herr Krajewski, kann man das noch irgendwie aufhalten, diese Entscheidung, von der Sie ja eindeutig und nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar sagen, das ist eine falsche Entscheidung, die da getroffen wird, von großer, großer Tragweite?
Ja, ich bin sicherlich auch aufgerüttelt durch diesen Zeitungsartikel heute früh und habe mich ein bisschen in meinem Kollegenkreis international umgehört und wir sind sehr schnell übereingekommen, dass wir eine Petition auf den Weg bringen müssen, indem wir noch einmal die Gründe darlegen, warum es aus unserer Sicht so wichtig ist, ein solches ja, historisches Artefakt, ein solches Wissensmöbel, was einzigartig ist, für die künftige Forschung zu erhalten.
Die Berliner Staatsbibliothek will ihre Zettelkästen mit vielen Millionen Karteikarten zum Altpapier geben, makulieren, wie es heißt. Markus Krajewski war das, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Basel und Autor des Buches Zettelwirtschaft, die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek. Herr Krajewski, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern.
Fazit.
Wir haben also über den historisch so wertvollen Katalog der Staatsbibliothek Berlin gesprochen, der vernichtet werden soll. Jetzt werden wir von Denkmalen hören, die abgerissen werden. obgleich sie schützenswert sind. Warum geschieht das? Wahrscheinlich mit der ähnlichen Kurzsichtigkeit, mit der wir unser Klima gefährden und die Artenvielfalt mit dem Hinweis, der Wirtschaft muss es einfach gut gehen, dann würden alle davon profitieren. Also deshalb auch weg mit dem denkmalgeschützten Haus zum Beispiel und Platz für ein neues Gebäude. Die Bauwirtschaft freut sich. Viele solcher Fälle sind zu finden im ersten Schwarzbuch der Denkmalpflege, herausgegeben von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Heute wurde das 280 Seiten starke Buch in Berlin vorgestellt. Claudia van Laak berichtet.
Der Gutspark Brusendorf in Brandenburg ist ein historisches Zeugnis aus dem 19. Jahrhundert. War, sollte man besser sagen, denn zwei Gebäude des Ensembles sind illegal abgerissen worden, erläutert Eva Masthoff von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Es handelte sich um eine Nacht- und Nebelabrissaktion, die nicht nur natürlich ein Denkmalfrevel ist, sondern dadurch, dass sie ohne Voruntersuchungen war, auch noch jetzt zu einer großflächigen Asbestverseuchung geführt hat vor Ort. Also wir haben Natur zerstört, wir haben Denkmal zerstört.
Die Stiftung hat in ihrem Schwarzbuch 900 Denkmalverluste aus den letzten beiden Jahren dokumentiert. Die Recherche dazu war nicht einfach. Es gibt keine bundesweite Datenbank, aus der zum Beispiel die Gesamtzahl aller Denkmale und ihr Zustand hervorginge. Jedes Bundesland arbeitet anders, ein Gesamtüberblick ist nicht möglich. Doch die Erkenntnisse reichen den Denkmalschützern aus, um Alarm zu schlagen.
Wir stellen fest und sind der Meinung, dass die Lage des Denkmalschutzes in Deutschland dramatisch ist,
sagt Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Der Rückhalt in der Politik für die Bedeutung von Denkmalen schwinde.
Die öffentliche Hand ist ja eigentlich der Vertreter des Denkmalschutzes. Und wenn Sie sich mal umgucken, wie es um die Bausubstanz in der öffentlichen Hand bestellt ist, dann stellt man ganz oft fest, dass gerade da Denkmalverluste und Denkmalschäden an der Tagesordnung sind.
So ließ die Stadt Zwickau eine unter Denkmalschutz stehende Tankstelle abreißen. Der Bund das sogenannte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER. Die Deutsche Bahn, zu 100% in Bundesbesitz, gehört zu den größten Denkmaleigentümern im Land und geht nach Recherchen der Stiftung in vielen Fällen wenig pfleglich mit ihnen um. So habe die Bahn in der Hauptstadt für einen Brückenbau ein historisches Stück Berliner Mauer zerstört, erläutert Eva Masthoff.
Das ist uns schon einen besonderen Blick jetzt wert, wenn so viel investiert wird, zu Recht natürlich in den Ausbau des Schienennetzes, dass die Denkmalpfleger da an der Stelle nicht vergessen wird.
Eine Zwickmühle. Die neuen Gesetze, die entbürokratisieren und beschleunigen sollen, vergessen dabei nach Ansicht der Stiftung den Denkmalschutz. Jörg Haspel, Vorsitzender des Stiftungsrates und früherer Berliner Landeskonservator, nennt ein Beispiel.
Wenn in Nordrhein-Westfalen die Denkmalfachbehörden nicht mehr in die denkmalrechtlichen Verfahren mit einbezogen werden sind, wenn das Einvernehmen des staatlichen Konservatoramts nicht mehr erforderlich ist, dann kann man sich ausrechnen, was das eigentlich bedeutet. Das ist keine Stärkung von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Das ist keine Stärkung des kulturellen Erbes.
Das Schwarzbuch dokumentiert auch Beispiele von Privateigentümern, die ihre denkmalgeschützten Häuser verfallen oder abreißen ließen. Eva Masthoff berichtet von einem schwäbischen Geschäftsmann, der gleich drei denkmalgeschützte Häuser zerstören ließ, darunter ein historisches Gasthaus.
Hier gab es dann tatsächlich ein Bußgeld, was für dieses letzte Denkmal ausgesprochen worden ist, von 150.000 Euro. Das wurde aber nicht vollstreckt, sondern jetzt drastisch reduziert auf 50.000 Euro. Und das ist die berühmte Portokasse tatsächlich in dem Fall.
Die Bußgelder sind zu niedrig, finden die Denkmalschützer. Sie halten im Zweifel Eigentümer nicht von einer Zerstörung ab. In nur wenigen Fällen landen sie vor Gericht. Stiftungsvorstand Steffen Skudelny nennt dazu einen aus seiner Sicht positiven Fall in Düsseldorf. Ein Eigentümer habe einen historischen Dachstuhl vollkommen zerstört, indem er ihn in ein Penthouse verwandelt habe.
Und da hat das Gericht dann festgelegt, du darfst das alles wieder zurückbauen. Das heißt also, der hat seine eingerichtete, vollkommen hineingebaute, dreigeschossige Penthouse-Wohnung abreißen müssen und danach wieder einen mittelalterlichen Dachstuhl nachbauen. Also das tat richtig weh.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat jetzt ein Meldeportal für gefährdete, beschädigte oder zerstörte Denkmale freigeschaltet. Hinweise aus der Bevölkerung sind willkommen.
Das Schwarzbuch der Denkmalpflege, Claudia van Laak, berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Er spielte eine Schlüsselrolle in der westdeutschen Punk-Szene und prägte den Musikbegriff Neue Deutsche Welle. Jetzt ist der Musikjournalist, Konzertveranstalter und Labelbetreiber Alfred Hilsberg im Alter von 77 Jahren gestorben. Bekannt gemacht hat er mit seinem Hamburger Label Zickzack Bands wie die Einstürzenden Neubauten oder Palais Schaumburg. Der Publizist Max Dax hatte gemeinsam mit Hilsberg gearbeitet und erinnerte im Deutschlandfunk Kultur an dessen Pionierrolle.
Wenn man zurückschaut, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war die Neue Deutsche Welle oder die Anfänge der Neuen Deutschen Welle das erste Mal, dass wieder Deutsch gesungen wurde in Deutschland. Vorher gab es eigentlich nur Schlager. Und das war sozusagen eine Emanzipation oder eine Selbstermächtigung der deutschen Musikszene, der deutschsprachigen Musikszene. Und Alfred Hilsberg hatte das Label dafür. Und alle, die Rang und Namen haben, haben dort veröffentlicht. Und dann gab es eben dann in Düsseldorf auch ein paar andere Labels und in Köln. Aber eben das entscheidende erste Label hat Alfred Hilsberg damals gegründet.
Der Publizist Max Dax. Verbot als beste Werbung? Das Kinderbuch Streuselnase Erdbeerkopf der Schauspielerin Julianne Moore landete in den USA Anfang des Jahres auf der schwarzen Liste und wurde aus Schulbibliotheken verbannt. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen und der Verlag wirbt mit dem Zensurstempel. Auf dem Cover der deutschen Ausgabe prangt ein Sticker mit dem Entfernt-Verdikt der Trump-Regierung. Offiziell hieß es Anfang Februar aus dem zuständigen Ministerium dazu, dass Bücher mit Bezug zur Gender- oder Gleichstellungsideologie geprüft würden. Die Prüfung von Julianne Moores Werk ist noch nicht abgeschlossen. In dem halbautobiografischen Buch von 2007 geht es um ein kleines Mädchen, das lernt, seine Sommersprossen zu akzeptieren. Julianne Moore schrieb Anfang des Jahres, sie wisse auch nicht, was an Freckleface Strawberry anstößig sein sollte. In Schweden ist heute eine der bekanntesten Kirchen der Welt umgezogen, die historische Holzkirche von Kiruna im Norden des Landes. Grund ist das riesige Eisenerzbergwerk südwestlich der Stadt, das in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert wurde. Am Morgen begann der Transport in das neue Zentrum der Stadt, zum Start der zweitägigen Aktion dabei König Carl Gustav und tausende Zuschauer. Aus Schweden Jana Sinram.
Die Pastorin und die Bischöfin haben die Holzkirche gesegnet und dann ist sie losgerollt. Auf einem speziellen Schwerlasttransporter fährt sie, ferngesteuert, 5 Kilometer weit durch die Stadt an ihren neuen Platz. Das geht viel langsamer als in Schrittgeschwindigkeit, denn die Kirche ist 40 Meter breit und 670 Tonnen schwer. Es ist also ganz schön schwierig, sie an Häusern vorbei oder durch einen Kreisverkehr zu bugsieren.
Die Kirche aus dem Jahr 1912 ist im Stil der nationalromantischen schwedischen Architektur errichtet. Sie zählt zu den schönsten Bauwerken Schwedens. Doch der Umzug stößt auch auf Kritik, denn der neue Platz der Kirche in das neue Stadtzentrum liegt auf einem wichtigen Rastplatz der indigenen Sami für den Umzug ihrer Rentiere zu den Winter- und Sommerweiden. Das Versetzen der Kirche kostet das staatliche Bergbauunternehmen umgerechnet 45 Millionen Euro.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Im September 2023 hat die Ampelkoalition vereinbart, die beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts zu reformieren. Ein sperriger Titel für dieses Gremium, das besser bekannt ist unter dem Namen Limbach-Kommission nach ihrer ersten Vorsitzenden Jutta Limbach. Seit mehr als 2 Jahrzehnten gibt es diese Kommission und in der Zeit wurden gerade mal etwa 2 Dutzend Fälle entschieden und das vor dem Hintergrund von vielen tausend Kunstwerken, die von Nazis erpresst oder geraubt wurden und deren Verbleib noch immer ungeklärt ist. Wir haben hier in Fazit mehrfach darüber berichtet. Und heute nun gibt es neue Nachrichten zu dem Thema. Bund, Länder und Kommunen haben sich auf den 1. Dezember als Arbeitsbeginn für die Schiedsgerichte geeinigt, die die alte Kommission ablösen werden. Die Aufgabe bleibt die gleiche. Suche nach einer gerechten und fairen Lösung für die Nachkommen, zu der sich Deutschland mit 43 anderen Staaten 1998 in der sogenannten Washingtoner Erklärung verpflichtet hatte. Was das bedeutet, das möchte ich nun mit unserem Chefreporter Kultur Stefan Koldehoff klären. Im Vorfeld der Entscheidung hatte es ja einen offenen Brief gegeben, Herr Koldehoff, in dem es hieß, die Schiedsgerichte würden die Nachfahren von bestohlenen Familien schlechter stellen als bisher. Ist denn dieser Vorwurf ausgeräumt?
Der besteht zum Teil sicherlich noch bei den betroffenen Familien. Das sind ja überwiegend jüdische Familien, die da versuchen, Kunstwerke, die ihnen geraubt worden waren, zurückzubekommen. Das liegt daran, dass die Träger und Trägerinnen öffentlicher Museen, also vor allem die Länder und die Kommunen, relativ deutlich den Vorwurf geäußert hatten, die damalige Limbach-Kommission sei zu, so hat es geheißen, großzügig oder verfolgtenfreundlich gewesen. Und es gab tatsächlich eine Reihe von Empfehlungen, bei denen man Fragen stellen konnte, ob da alle Aspekte tatsächlich ausreichend berücksichtigt worden waren. Jetzt gibt es aber für die Schiedsgerichte einen neuen Bewertungsrahmen und der betont eigentlich nochmal Punkte, die vorher schon gegolten haben, die die Museen aber möglicherweise nicht immer so auf dem Schirm hatten. Also zum Beispiel, dass man bei Juden in Deutschland nach 1933 grundsätzlich von einer Verfolgungssituation ausgeht, die nicht individuell nachgewiesen werden muss. Oder, dass die Beweispflicht für viele historische Umstände wie Besitzerwechsel von Bildern bei den Museen liegen, nicht bei den Antragstellern, was daran liegt, dass einfach viele Dokumente nicht mehr da sind und dass es deswegen auch reicht, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt und eben keinen hundertprozentigen Beweis. Also, es gibt, was die neuen Regelungen angeht, Juristinnen und Juristen, die von Beweiserleichterungen für die Antragsberechtigten, also für die Erben, sprechen. Andere fragen sich allerdings auch, wer denn jetzt Zugang zu diesen Schiedsgerichten bekommt und was das kostet, ob jüdische und andere Familien jetzt wieder Anwälte bezahlen müssen, um in Deutschland zu ihrem Recht zu kommen.
Streit gab es im Vorfeld auch bei sogenanntem Fluchtgut. Was ist das und ist das jetzt geklärt auch?
Es ist glücklicherweise einer Reihe von Menschen gelungen, nicht nur ins Ausland fliehen zu können, sondern auch Teile ihrer Besitztümer mitzunehmen. Und dazu gehörten dann eben auch Kunstwerke. Die mussten sie aber, weil sie natürlich in Deutschland kein Einkommen mehr hatten, irgendwann auch da verkaufen. Und da war eben die heiße Diskussion im Vorfeld der Schiedsgerichte. War das dann nicht doch irgendwie auch ein freiwilliger Verkauf oder war das unter NS-Druck? Und die Frage ist so nie geklärt worden. In diesem Bewertungsrahmen, von dem ich gerade schon gesprochen habe, da wird jetzt unterschieden zwischen dauerhaft und nicht dauerhaft Geflüchteten, aber eben nicht gesagt, was das denn bedeuten soll. Also auch wieder eine Art von Ungleichheit. Und es werden die Menschen ausgeschlossen, die nicht Juden waren, sondern beispielsweise als Kommunisten verfolgt waren. Wenn die es geschafft hatten, Sachen ins Ausland zu bekommen, dann sollen die möglicherweise keinen Anspruch auf Restitution haben. Ob es zu diesen kritischen Fragen jetzt heute mit der Bekanntgabe des Startdatums eine Einigung auch gegeben hat, das war nicht zu erfahren.
Eine ganz wichtige Frage natürlich, Herr Kolldorff. Was ist mit den noch offenen Fällen?
Die sollen, so das Schreiben, das uns vorliegt, das der Kulturstaatsminister, aber auch die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz unterschrieben haben, bis zum 30. November erledigt sein, geklärt sein. Das erscheint mir ehrlich gesagt ein bisschen kühn, weil im Frühjahr, als gesagt wurde, die Limbach-Kommission kommt an ihr Ende, deren Geschäftsstelle nochmal ganz offensiv um neue Fälle gebeten hat. Also ob das alles noch innerhalb weniger Monate zu schaffen sein wird, für einen Fall gilt es wahrscheinlich, dass man ihn noch entscheiden oder eine Empfehlung geben wird. Das ist der Fall Robert Gretz, auch ein jüdischer Sammler. Und es geht um ein Gemälde von Paula Modersohn-Becker, das zurzeit noch in der Kunsthalle in Hamburg hängt.
Die neuen Schiedsgerichte, ab Dezember sollen sie arbeiten. Wer wird denn Schiedsrichter, wer wird denn Schiedsrichterin? Ist das schon klar?
Naja, vereinbart war, dass die gemeinsam ausgesucht werden, ein Pool sozusagen, ausgesucht vom Kulturstaatsminister, aber auch von den Ländern und auch von jüdischen Verbänden wie der Jewish Claims Conference oder dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Da scheint man jetzt von abgewichen zu sein. Also erstaunlicherweise habe ich heute erfahren, es soll Mitte September kein Berufungsverfahren, sondern ein Bewerbungsverfahren, Bewerbungsgespräche geben. Das heißt also, interessierte Menschen können sich bewerben, Schiedsrichter in diesen sehr wichtigen Fällen zu werden. Auch da sieht es nicht so aus, als sei das eine gute Lösung, die man gefunden hat.
Neue Schiedsgerichte sollen ab 1. Dezember die Limbach-Kommission ablösen. Die Hintergründe hat uns Stefan Kolldorff erläutert. Herr Kolldorff, Dankeschön, guten Abend.
Ja, gerne.
Und nun zu zwei neuen Serien, die uns Simone Schlosser vorstellt. Zunächst The Rehearsal, die Probe vom Comedian Nathan Fielder zum Thema Flugsicherheit und die preisgekrönte Serie The Actor aus dem Iran.
Es gibt einen Haken an dieser herausragenden, zum großen Teil verstörenden und bis zur letzten Sekunde überraschenden Serie. Man wird danach nie wieder durch einen Flughafen laufen, geschweige denn in ein Flugzeug steigen, ohne an diese Serie denken zu müssen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ausgerechnet Nathan Fielder, der Comedian und Serienmacher, der in der ersten Staffel ernsthaft versucht hat, eine Vaterschaft zu simulieren und dafür diverse fremde Kinder gecastet hat, ausgerechnet der glaubt jetzt, dass er die Ursache dafür gefunden hat, warum Flugzeuge abstürzen. Könnte es vielleicht sein, das ist seine These, dass die Menschen im Cockpit einfach nicht wissen, wie man miteinander spricht? Es ist eine gewagte These, aber das Besondere an Nathan Fielder, egal wie abwegig, heikel oder absurd etwas erscheint, am Ende hat er immer einen Punkt.
I've been studying commercial aviation disasters as a hobby. And I started to notice a disturbing pattern in the causes of these crashes.
Yeah, I think you're onto something there.
Let's work together to save some lives.
Die Luftfahrt sicherer machen und das Leben von Menschen retten. Das ist das Ziel von Nathan Fielder. Seine Methode, eine Mischung aus Reality-Show, Dokumentation und Satire. Detailgetreu baut er einen Flughafen nach, aber das ist nur der Anfang.
Aviation safety was serious stuff. Was I really the man to do this?
Es geht um alles in dieser zweiten Staffel, im wahrsten Sinne des Wortes. Angefangen bei Flugsicherheit und den Gesprächen im Cockpit, über Datingportale, geklonte Hunde und einen Song-Contest, der in Wahrheit keiner ist. Bis hin zu einer Anti-Nazi-Kampagne, einem Streaming-Dienst, der nicht weiß, was Antisemitismus ist, sowie Neurodiversität, Mental Health und Autismus. Nathan Fielder schlägt eine Kapriole nach der anderen und das große Geheimnis dabei ist, dass man sich nie sicher sein kann, was davon gestellt ist und was nicht und wo das Ganze seinen Anfang genommen hat. Zwischendurch ist es ganz schön viel und es wirkt mitunter überwältigend, selbst für einen Mann wie Nathan Fielder, der sich selbst das beste Kunstwerk ist. Aber gerade diese zweite Staffel ist gleichzeitig das intelligenteste und unterhaltsamste, das es seit langem im Streaming zu sehen gab. Oder um es mit den Worten von Nathan Fielder zu sagen, wir sind alle nur Menschen auf dem Rücksitz eines Taxis, die versuchen, ein unangenehmes Gespräch zu vermeiden. Zwei Schauspieler, kein Publikum, aber ein Land, in dem der Alltag zur Bühne wird und in der alle ständig eine Rolle spielen. Das ist das Prinzip der iranischen Serie The Actor. Hauptfiguren sind Ali und Mortessa, zwei Schauspieler, denen das Geld fehlt, um die Miete für ihr Theater zu zahlen. Also lassen sie sich als Auftragsdarsteller für fremde Menschen anheuern. Mal inszenieren sie einen Raubüberfall als Vorlage für einen Heiratsantrag. Mal geben sie zwei eifersüchtige Handwerker, die sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Schließlich lassen sie sich von einer Detektei anheuern. Je absurder der Auftrag, desto mehr gehen sie in ihren Rollen auf. Und schon bald verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Theater.
Wir helfen Menschen dabei, ihre schwierigen Probleme zu lösen und werden dafür gut honoriert. Mit Ihnen wollen wir zwei Projekte umsetzen. Wenn das gut läuft, machen wir weiter.
Was für Projekte denn? Wir machen nichts Illegales.
Die Serie The Actor ist ein bisschen die iranische Antwort auf Nathan Fielder. Eine Mischung aus Krimi, Satire und Tragikomödie. Klassisch erzählt als fiktionale Serie, die aber auf ähnliche Weise Grenzen auslotet. Sinnbildlich dafür das Chamäleon, mit dem die Serie beginnt und das langsam und in Großaufnahme seine Farbe wechselt. Es ist eine kunstvolle Serie im Stil des iranischen Autorenkinos, das damit erstmals seinen Weg ins europäische Fernsehen gefunden hat. Auf dem französischen Festival Série Mania gab es dafür vor 2 Jahren den Hauptpreis. Auf Arte kann man jetzt die ganze Serie sehen, inklusive einer neuen zweiten Staffel. Und die macht genau da weiter, wo die erste aufhört. Ganz im Sinne von Shakespeare, dessen Zitat der Serie vorangestellt ist. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei neue Serien. Die zweite Staffel von The Rehearsal ist zu sehen auf Sky und Wow TV und die Serie The Actor läuft in der Arte Mediathek. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Woher kommt Amerikas Krieg gegen die Wissenschaft, titelt das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Und Arthur L. Kaplan, ein Medizinethiker von der New York University, beantwortet die Frage. Erst einmal macht er allerdings eine Bestandsaufnahme, beginnend bei Robert F. Kennedy Jr., dem Gesundheitsminister, der zugleich ein Wissenschaftsleugner sei. In seiner mächtigen Position betreibe er hochproblematische Desinformation. Er begeistert sich für gefährliche Sonnenbänke, die Einnahme von Steroiden und die Vermeidung von Impfstoffen, lässt sich über die Gefahren von Mobilfunkmasten aus, wirbt für den aggressiven Einsatz psychedelischer Drogen bei psychischen Erkrankungen und rät seinen Mitbürgern, bei allen gedenklichen Gebrechen das für Tiere erdachte Entwurmungsmittel Ivermectin zu schlucken, schreibt Kaplan. Die in den USA stark verbreitete Wissenschaftsfeindlichkeit könne man damit erklären, schreibt er, dass vor allem konservative Amerikaner Experten nicht mögen, Religion für glaubhaft und Wissenschaft für deren Gegnerin halten, nicht wirklich wissen, was in ihrem Leben in Gefahr stünde, falls sie verschwende, und meinen, die schlimmste Erfahrung, an die sie zurückdenken können, die Covid-Seuche, wäre von der Wissenschaft ausgelöst und dann nicht eingedämmt worden. Ähnlich abgekoppelt von der Wirklichkeit wie sein Gesundheitsminister und viele US-Amerikaner ist auch Donald Trump nach Ansicht von Timothy Snyder. Trumps Fantasiewelt lautet die Überschrift des Artikels, den der renommierte Historiker für das Feuilleton der Süddeutschen geschrieben hat. Um seinem Traum vom Friedensnobelpreis näher zu kommen, hat der US-Präsident mal eben die Weltordnung zerstört, schreibt Snyder und zeichnet Trump als einen Präsidenten, der als Friedensverhandler im Ukraine-Krieg seinem russischen Kollegen Putin weit unterlegen ist. In Snyders Worten: Putin weiß, dass Trump den Friedensnobelpreis will, und so ist es naheliegend, dass er Trump suggeriert, der Krieg werde eines Tages enden und Trump werde die Lorbeeren ernten, wenn beide nur weiter miteinander im Gespräch bleiben. Nächstes Mal in Moskau? Fragte er, bevor er Alaska verließ, während Russland seine Bombardements fortsetzte. In der Taz berichtet Giorgia Grimaldi, wie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom Trump mit dessen Mitteln wie KI und Lächerlichmachung in sozialen Netzwerken begegnet. Er macht sich über dessen kleine Hände lustig, hinterlegt Schimpftiraden des Präsidenten mit der Stimme von Star Wars Bösewichten und vergleicht Trumps Berater Stephen Miller mit Lord Voldemort aus Harry Potter, schreibt Grimaldi. Im mächtigsten Land der Welt bekriegen sich die politischen Parteien mit digitalen Sticheleien, die stark an den Humor von pubertierenden Teenagern erinnern. Und dann fügt sie noch kritisch hinzu: Virale Erfolge ersetzen keine Politik, die sich an demokratischen Grundwerten und Menschenrechten orientiert. Und an welchen Werten orientiert sich das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht? Das wäre gut zu wissen, denn die Partei will sich umbenennen und nicht mehr im Namen auf Wagenknecht berufen. Das Kürzel BSW soll aber bleiben. Die Partei nimmt bis Ende August Vorschläge an. Hans Zippert hilft da gerne aus. In seiner satirischen Kolumne für die Welt schlägt er unter anderem vor: Bündnis sagenhafter Weltverbesserer, Bastion seltsamer Wahnideen und bald schon weg.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.